They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir auch im Jahr 2024 wieder Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist auch in diesem Jahr wieder Lorenzo Ligresti. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Silvesterabend. Ihr seid gut reingerutscht, wie man so schön sagt. Ihr seid vor allem heil und unversehrt ins neue Jahr gekommen, gesund ins neue Jahr gekommen. Und ihr habt genauso Bock, dieses 2024 mit uns zusammen, wenn ihr es denn wollt, anzugehen. Und ich weiß, dass der Mann, der mir auch heute wieder virtuell gegenüber sitzt und im Laufe des Jahres dann hoffentlich auch mal face-to-face, also das ist für mich persönlich eins der großen Highlights, auf die ich mich freue in 2024. Aber bis dahin ist es auch virtuell sehr, sehr schön, ihn wiederzusehen. Julius Schubert. Frohes Neues, Bro.
Frohes Neues, mein Bester. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Ich hoffe, dass alle unsere Zuhörer gut und safe reingekommen sind. Und ich würde mal stark davon ausgehen, dass wir uns dieses Jahr auch mal persönlich sehen. Das hat die letzten Jahre eigentlich durchgehend geklappt. Ich hatte ganz kurz gerade in der Vorbesprechung die Hoffnung, dass es vielleicht schon kommenden Samstag soweit sein könnte, weil bei unserer LA-Community-Reise ganz spontan ein letzter Platz wieder frei geworden ist, weil leider jemand krankheitsbedingt absagen musste. Und du hattest kurz gezögert.
Ich habe kurz gezuckt.
Ich habe das Funkeln in deinen Augen gesehen. Jetzt spontan Samstag, Southern California zum Spottpreis. Aber leider scheint das nicht zu werden. Aber den letzten Platz, den kriegen wir schon noch voll.
Leider nein. Aber ich habe kurz gezuckt und dann habe ich schon gesehen, wie mein Blog, der hier neben mir liegt und in dem Notizen in Richtung Masterarbeit sich befinden, der hat mir Side-Eye gegeben.
You're not that guy.
I don't think you have the facilities for that, big man. Leute, wir sind wieder da. Wie gesagt, ich bin sehr gut reingekommen. Ich hoffe, du auch. Wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen über unsere dann doch kuriosen Silvesterabende gesprochen. Ich habe versprochen, dass ich in der neuen Folge mal kurz berichte, wie meine Silvesterparty war. Einige werden sich erinnern. Ich habe erzählt, dass ich in der Weltstadt Horb am Neckar, in der ich selbst 2-3 Mal war in meinem Leben und das beruflich bedingt, wurden wir über mehrere Umwege und Ecken auf eine mysteriöse Silvesterparty in einem Festzelt eingeladen und sind dort dann tatsächlich aufgekreuzt, 10 Mann und Frau stark. Und es war ein sehr, sehr, also ich wusste, es würde ein witziger Abend werden, einfach weil wir halt so unsere Gruppe waren und das, egal die Rahmenbedingungen, es wäre schon gut geworden. Aber ich war positiv überrascht. Es war, wie zu erwarten, sehr viel Techno musikalisch, sehr viel Ballermann-Musik. Das war nicht so meins. Aber wir hatten dann das Glück, dass ich den Menschen, der da Musik gemacht hat, überreden konnte, dass er uns auch ab und zu mal so ein paar Hip-Hop-Leckerlis hinwirft. Und da ging's dann doch ganz gut ab. Also ja, mein Silvesterabend in Horb war besser, als das vielleicht pessimistisch zu erwarten gewesen wäre. Wie war dein Abend in ebenso einer Metropole, einer noch größeren Metropole?
Einer Stadt von Welt in Dessau-Roßlau. Nein, war ein entspannter Abend. War jetzt nicht groß, besonders aufregend. War halt schick essen und danach ja in einer kleinen Runde ganz entspannt Mario Kart, Mario Party, bisschen auf der Switch gespielt. Ansonsten Feuerwerk natürlich Mitternacht. Den Abend so ein bisschen ausklingen lassen. Also war jetzt nicht irgendwie groß im Club oder mit einer großen Gruppe, sondern einfach nur kleine entspannte Runde. Gab jetzt nicht groß noch irgendwas zu erzählen.
Würdest du dich als guten Mario Kart Fahrer bezeichnen?
Ich habe das halt noch nicht so oft gemacht. Ich habe jetzt also, glaube ich, in meinem Leben, wofür man vielleicht auch sogar gecancelt werden kann, da muss ich jetzt aufpassen. Aber das war jetzt das zweite Mal in meinem Leben, dass ich Mario Kart gespielt habe.
Krass,
also okay. Dafür war es dann doch ganz okay. Also ich habe Erfahrung mit Autorennspielen. Auf der Playstation und auf der Xbox, sei es jetzt Formel 1 oder was auch immer. Aber Mario Kart an sich habe ich jetzt noch nicht gespielt. Aber Mario Party hat extrem Spaß gemacht. Also da kann man eine Menge Zeit lassen und da werden Freundschaften auf die Probe gestellt. In Situationen eventuell. Aber es war ein sehr schöner Abend, kann man nicht meckern.
Das freut mich doch zu hören, wunderbar. Und ich glaube, behaupten zu können, wir werden hier jetzt auch eine sehr schöne Folge auf die Beine stellen. Wir haben nämlich passend zu dieser Jahreszeit für euch, wir nehmen heute am
2.
Was ist denn für ein Tag? Dienstag? Dienstag. Am Dienstag, den 2. Januar, nehmen wir auf. Und ihr hört dann die Folge wie gewohnt am Donnerstagmorgen, ab Donnerstagmorgen. Und wir, ja, das neue Jahr ist immer eine Zeit für New Year's Resolutions, für Neujahrsvorsätze. Und wir dachten uns, es gibt doch bestimmt auch NBA-Spieler oder Teams oder Verantwortliche oder wer auch immer. Und das sind ja am Ende des Tages auch einfach nur Menschen. Die haben bestimmt auch Neujahrsvorsätze. Und wir haben es uns heute zur Aufgabe gemacht. Jeder hat 3 Cases, wenn man so will, mitgebracht. Was wir glauben, was denn die Neujahrsvorsätze von Teams, Spielern, was auch immer. Also in meinem Fall sind es 2 Teams und 1 Spieler, die ich mitgebracht habe. Und ich bin sehr gespannt, was du erstens über meine New Year's Resolutions denkst. Ich bin sehr gespannt, was du dabei hast. Und damit wollen wir uns heute so ein bisschen beschäftigen. Also wieder eine etwas ins neue Jahr. Ein bisschen warm werden, ein bisschen reinkommen. Eine lockere Runde rund um die Association. Bevor wir damit loslegen, haben wir heute keine Headlines im klassischen Sinne dabei, weil wir natürlich über den ersten großen Trade sprechen möchten, der sich ereignet hat zwischen den New York Knicks und den Toronto Raptors. Der Headliner, der da von einem Team zum anderen wandert, ist natürlich OG Anunoby, der jetzt in Diensten der Knickerbockers steht und gestern sein Debüt gegeben hat zu deutscher Primetime. Das Spiel habe ich mir angeguckt. Und ja, vielleicht erstmal kurz die Rahmendaten und dann würde ich dann doch so eine Art Headline raushauen und würde dann den Ball dir rüber spielen. Ich habe auch gesehen, du hast ein Video dazu gemacht, das habe ich mir jetzt extra noch nicht angeschaut. Der Trade war OG Anunoby, Precious Achiuwa und Malachi Flynn sind nicht mehr in Kanada unter Vertrag, sondern spielen jetzt für die New York Knicks und dafür kehrt der verlorene Sohn nach Toronto zurück, RJ Barrett, jetzt in Diensten der Toronto Raptors, ebenso wie Emmanuel Quickly. Und ein 2024er Zweitrunden-Pick, also im kommenden Draft-Jahr, bei dem man aber direkt dazu sagen muss, dass der kommt aus Detroit. Das heißt, es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entweder der 31. oder zumindest der 32. Pick sein. Das heißt, so ein verkappter First-Rounder noch. Also ein Zweitrunden-Pick, aber zumindest ein wertvoller Zweitrunden-Pick. Das ist das Trade-Paket. Das bedeutet, Jalen Brunson und Julius Randle in New York jetzt mit einem dritten Star? Fragezeichen. Meine Headline oder meine, wenn ich jetzt meine Gedanken zu diesem Trade zusammenfassen müsste, wäre, die Knicks sind besser geworden, aber nicht gut genug.
Yes. Das ist, denke ich, eine sehr treffende Aussage. Die Knicks sind Stand heute in meinen Augen besser, als sie jetzt vor 4 Tagen waren. Aber, und da haben wir auch schon drüber geredet, beziehungsweise ist ein Thema, was in den Medien groß ist in den letzten Wochen. Wie gut sind die Knicks wirklich? Sind die Knicks in der Spitze gut genug? Und wir hatten es ja auch schon gesagt, was die Knicks brauchen, ist einen Star. Tief ist man in der Breite gut aufgestellt, auf dem Flügel gut aufgestellt. Klasse Coaching, klasse Defender. Man hat auch eine zweite und dritte Option durchaus jetzt schon am Start. Was aber fehlt, ist so diese waschechte erste Option. Und die ist natürlich OG Anunoby nicht. Also die Championship Odds der Knicks haben sich nicht bewegt und sie sollten sich auch nicht bewegen, wenn es jetzt wirklich dabei bleibt. Es ist jetzt nicht in meinen Augen wahrscheinlicher geworden, dass die Knicks Meister werden, weil ich immer noch mehr oder weniger ausschließe, dass sie Meister werden können. Aber ihre Chancen, die zweite Runde zu erreichen, sind angestiegen. Man ist besser geworden. Man hat einen Spieler geholt, hinter dem der ein oder andere Contender hinterher war. Und wenn nicht, dann verstehe ich es nicht. Und man hat 2 Spiele abgegeben, deren Verluste man durchaus verkraften kann. RJ Barrett ist nie der Spieler gewesen und wird es wohl auch nicht, den man sich damals erträumt hatte, als man ihn mit dem 3. Pick ausgewählt hat. Niemand, der in dieser Rollenspieler 3-and-D-Wing-Rolle funktioniert, in der er halt hätte funktionieren müssen, damit das bei den Knicks funktioniert mit ihm. Und Emmanuel Quickly hat super wenig gespielt für seine Verhältnisse in dieser Saison. Selten mal über 30 Minuten Einsatzzeit an einem Abend gesehen. Niemand gewesen, der jetzt super viel mit Brunson zusammengespielt hat. Und es scheint mir nicht so, als ob man langfristig da auf diese Brunson-Quickly-Kombo setzen wollte. Von daher zwei Spieler, die man sicherlich vermissen wird in einigen Stellen. Barrett hat seine Momente dieses Jahr. Quickleys Bench-Scoring war schon wichtig. Aber man hat jetzt zwei Spieler abgegeben, mit denen man wohl langfristig nicht geplant zu haben schien. Von daher denke ich, dass auch Anunoby vom Fit her perfekt reinpasst. Klasse Shooter, wir hatten es angesprochen. Beste Shooting seiner Karriere, da nochmal einen großen Sprung gemacht. Einer der fünf besten Non-Big-Defender im Game, in meinen Augen. Klasse Cutter, klasse Advantage Extender, Capitalizer, all diese Rollenspielerfähigkeiten. Aber auch immer komfortabler als Ballhändler und jemand, der selber mit dem Ball in der Hand etwas entstehen lässt. Ich mag den Fit wirklich und jetzt müssen wir halt gucken, was die Knicks noch machen. Sie haben jetzt halt so ein bisschen ihre Assets abgegeben für einen größeren Move, weil da wäre es halt immer irgendwo Barrett auch mit dabei gewesen in so einem Package für irgendeinen Star. Das wird natürlich jetzt schwieriger, aber sie haben halt auch keinen Erstrunden-Pick abgegeben, was ich auch gut finde. Von daher aus Knicks Sicht ein klasse Deal, jetzt sicherlich kein perfekter Game-Changing-Home-Run-No-Brainer-Trade. Aber ein guter, solider Deal und die Zeit wird zeigen, wie gut das Ganze war.
Ja, bin ich, wie gesagt, voll bei dir. Lass uns vielleicht die Knicks-Seite noch kurz abschließen, bevor wir dann zu den Raptors rübergehen. OG auch in seinem Debüt gestern, wie ich finde, mit sehr guten Eindrücken. Also man konnte schon sehen, wie er in dieses Team passen soll. Nämlich wirklich als 3-and-D-Wing. Vielleicht sogar nochmal ein Tick weniger On-Ball Opportunities, als das in Toronto der Fall war, was, glaube ich, ihm auch entgegenkommt und seinem Spiel entgegenkommt. Er hat 35 Minuten gespielt direkt in seinem Debüt, ist gestartet. Das wären wahrscheinlich noch mehr Minuten gewesen, wenn er nicht ausgefoult hätte, Mitte des vierten Viertels. 17 Punkte, 6 Rebounds, 2 Steals, 3 seiner 6 Dreier getroffen, Open Looks, die ihm da zum Teil generiert wurden, von Brunson, von Randall. Und hat den Knicks, und auf der anderen Seite des Feldes hat er halt über weite Strecken Anthony Edwards verteidigt und das sehr gut. Auch wenn der 35 Punkte gemacht hat am Ende, aber viele dieser guten Stretches, die Edwards hatte, kamen mit Anunoby auf der Bank oder eben dann ganz am Ende, als er ausgefoult war. Die Knicks haben 112 zu 106 gewonnen am Ende zu Hause im Madison Square Garden und da hatte Anunoby in einer Nacht, in der Jalen Brunson kein Scheunentor getroffen hat, dafür aber ein Career-High 14 Assists, hat er einen richtig, richtig guten Eindruck gemacht, wie ich finde, und hat gezeigt, dass er in dieses Team sehr gut reinpassen kann. Malachi Flynn war noch verletzt, der hat noch nicht gespielt. Auch bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass er eine gute Rolle haben kann in dem Team, so als Backup-Point-Guard an der Seite von diesen Second-Units mit Josh Hart, mit Quentin Grimes. Precious Achiuwa ist vielleicht der perfekte Tom Thibodeau-Spieler. Also das ist vielleicht ein, also Tom Thibodeau, der noch immer an Taj Gibson festhält und Taj Gibson, der Minuten sieht in diesem Knicks-Team, selbst in seinem Alter und selbst, der war doch zwischendurch auch mal raus aus der Liga, oder? Also Thibodeau hat eine Schwäche für diese mobilen Big Men, die ultimativen Hustler in der Defense, die immer alles geben. Und da passt, glaube ich, Achiuwa auch wirklich gut rein, der dann auch noch so ein bisschen Stretch-Fähigkeiten mitbringt. Also an sich, ja, ich finde, die Knicks sind besser geworden. Sie erhöhen sich die Chancen auf einen Playoff-Run. Aber, und das hast du neulich mal, ich weiß nicht, ob es im Mailbag war oder in irgendeinem anderen Kontext sehr schön gesagt, die Knicks haben halt wahrscheinlich in keiner Playoff-Serie den besten Spieler.
Ja.
Und wenn es dumm läuft, nicht mal einen der beiden besten. Und das ist halt tendenziell kein gutes Zeichen für einen eventuellen Playoff-Run. Und daran hat sich jetzt erstmal nichts geändert. Ob jetzt noch der große Donovan Mitchell-Move kommt oder nicht, Es ist tatsächlich unwahrscheinlicher geworden, vermute ich, wie du gesagt hast. Sie haben jetzt mit Barrett und auch mit Quickly ihre beiden interessantesten jungen Spieler, jungen Assets abgegeben. Vielleicht soll es jetzt das Team sein, das es richtet. Ich bin optimistischer geworden, ebenso wie du, aber ich halte es auch weiterhin für ausgeschlossen. Also ich glaube nicht, dass wir die Knicks in den Conference Finals sehen, geschweige denn in den Finals. Also so gut ist OG Anunoby einfach nicht. Und aus Sicht der Raptors, also angesichts der Tatsache, dass man letztes Jahr rund um die Deadline noch gehört hat, dass Masai Ujiri angeblich ein Paket mit 3 First-Round-Picks von den Grizzlies ausgeschlagen haben soll, Mein erster Gedanke war schon, hätte man nicht vielleicht mehr bekommen können als quasi kein, also wie gesagt, dieser eine Second-Rounder ist nicht zu vernachlässigen. Das wird der 31. Pick vermutlich sein. Und mit RJ Barrett und Emmanuel Quickly zwei junge Spieler, sicherlich Spieler, die noch Entwicklungspotenzial haben. Mit Barrett dann auch noch diese Kanada-Komponente mit drin. Aber jetzt auch keine Blue-Chip. Also, wir haben ja neulich über Barrett gesprochen tatsächlich. Hat er noch All-Star-Upside? Ich glaube nicht. Und ich glaube Quickly auch nicht. Und klar, du hättest OG jetzt im Sommer verlängern müssen. Es hat sich irgendwie angedeutet, dass er irgendwie gehen wird. Aber dann frage ich mich schon ein bisschen, hätte ich dann nicht lieber dieses Memphis-Paket mit drei First-Roundern? Oder ein anderes Paket, in dem ich vielleicht nicht zwei gute junge Spieler bekomme, aber ein, zwei First-Rounder oder ein richtig gutes junges Talent. Und wir können ja über den Fit von RJ und Quickly gleich noch sprechen. Hattest du auch diesen Hintergedanken? Also war das wirklich das meiste, was man hat bekommen können?
Ich glaube nicht, dass es das absolut meiste war. Ich denke aber auch nicht, dass die Raptors hier unzufrieden sind mit dem, was sie bekommen haben im Gegenzug, beziehungsweise ich denke nicht, dass hier ein Team das andere ausgenommen hat, über den Tisch gezogen hat, diesen Trade klar gewonnen hat. Ananobi, du hast angesprochen, hätte den Sommer verlängern müssen, ist basically ein expiring contract, da er im Sommer eine Spieleroption hat, die er nicht ziehen wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und dafür jetzt zwei gute junge Spieler zu bekommen, ist nicht schlecht. Und ich denke, dass gerade Quickly jemand ist, der gut in dieses Team passt, der perfekt an die Seite von Franchise-Spieler Scotty Barnes passt. Barrett muss man abwarten. Liebe ich jetzt den theoretischen Fit nicht unbedingt, aber es kann ihm helfen, aus diesem New Yorker Big Apple Rampenlicht rauszukommen, nach Hause zu kommen. Auch jetzt da nicht diesen Druck vielleicht immer zu verspüren, direkt zu performen und die Presse in New York, wisst ihr alle, wie das ist. Aber den Fit liebe ich jetzt nicht unbedingt, aber Quickly auf jeden Fall schon. Und ich denke, dass wir hier jetzt endlich gesehen haben, dass die Raptors sich entschieden haben. Wir reden immer über die Bulls, die jetzt mal langsam hier das Ding beenden müssen und traden müssen. Aber die Raptors sicherlich nicht in so einer schlimmen Situation, lange nicht in so einer Situation. Aber auch da war klar, irgendwann muss mal was passieren. Und ich freue mich, dass man es jetzt eingeleitet hat, dass man jetzt endgültig um Scotty Barnes herumbaut, dass man Spieler reinholt, die A, an die Timeline passen, also die jung sind, und B, halt auch neben ihn passen. Sicherlich wäre ein First-Rounder noch schön gewesen. Und ich denke, es ist keine Diskussion, dass dieses Grizzlies-Angebot, wenn es denn so war, auf jeden Fall viel, viel wertvoller ist als das, was man jetzt bekommen hat. Also drei First-Rounder auf jeden Fall. Aber wir haben es neulich auch gesagt, ich glaube, der Markt, das hat sich alles wieder so ein bisschen eingependelt. Das hat sich alles relativiert. Damian Lillard ging für nicht so viel, wie wir dachten. Jrue Holiday erst recht nicht. Selbst jemand wie Kevin Durant damals war günstiger als wir das vermutet haben, oder auch jemand wie den Kyrie Irving, wobei das natürlich eine besondere Situation ist, aber dieses Donovan Mitchell und Rudy Gobert, das ist halt nicht mehr der Maßstab, glaube ich, an dem wir das heute ermessen sollten. Aber ich denke, dass generell diese riesigen Trade-Pakete, dass das wieder eine Weile dauern wird, bis wir sowas nochmal sehen, und von daher glaube ich, dass das jetzt einfach der Preis war, für den OG Anunoby zu haben war, und auch hier die Zeit wird zeigen, wie gut das passt. Vielleicht legt Barrett jetzt eine unerwartete Entwicklung hin. Vielleicht blüht Quickly auf, wenn er jetzt diese neuen Freiheiten hat. Und dann sieht das richtig gut aus. Aber eins ist auch klar, die Raptors sind noch nicht fertig, beziehungsweise sie sollten noch nicht fertig sein. Ich denke, Pascal Siakam wird der Nächste sein. Und ich hatte es neulich schon gesagt, es würde mich sehr wundern, wenn er im Februar zur Deadline noch in Toronto spielen würde. Wir haben da Teams wie Atlanta im Auge, Teams wie Dallas eventuell. Ich denke nicht, dass die Raptors hier fertig sind, aber vielleicht bekommt man ja für Siakam dann den First Rounder. Also hätte man jetzt einen First statt einen Second bekommen, dann würde ich das richtig gut finden, was man dafür bekommen hat. So ist es halt gut, okay, passt schon, oder?
Ja, glaube ich auch, zumal man ja schon auch klar sagen muss, dass OG diese Saison bislang nicht ganz auf dem Level war, das er letztes Jahr hatte. Also er war dieses Paket mit so vielen First Roundern, erstens, wie du gesagt hast, diese Marktregression, die wir, glaube ich, gerade sehen, Das hat sich gerade richtig professionell angehört.
BWL-Student. Ja, das ist halt auch, genau, weil mir fehlen solche Worte in meinem Wortschatz. Ich muss dann sagen, das hat sich wieder eingepegelt, whatever, und dann kommst du um die Ecke mit den Fachbegriffen und lässt mich dumm aussehen. Aber ja, Regression ist glaube ich, das sehr passende Wort dafür. Danke dir.
Und man muss auch dazu sagen, dass die Raptors ihren First-Rounder im kommenden Sommer vermutlich nach San Antonio abdrücken müssen. Das müsste dann wahrscheinlich der aus dem Pöltl-Trade sein. Das weiß ich aber nicht mehr auswendig. Der ist Top-6-protected. Das heißt, also wie du sagst, A, Stand jetzt hat man halt noch Siakam. Und Scottie Barnes auf dem Level, auf dem er gerade spielt, ist auch kein Tanking-Spieler. Also Stand jetzt macht es auch nicht so wirklich Sinn, komplett einzureißen. So, die Raptors, wie stehen sie gerade da? Das war jetzt keine überragende Saison, aber sie sind auch nicht irgendwie weit unten mit dabei. Die Raptors haben aktuell einen Rekord von 13 und 20, ist Platz 12 im Osten. Ich glaube für dieses Team, selbst wenn man jetzt noch Siakam abgibt, es macht halt mehr Sinn, sich nach oben zu orientieren. Gerade weil du halt die Teams, die jetzt gerade vor dir sind, Atlanta, Chicago, Brooklyn, das lässt dich jetzt auch nicht zittern vor Angst in eventuellen Play-In-Szenarien. Also warum nicht versuchen, übers Play-In in die erste Runde reinzusneaken und eine Playoff-Serie zu haben in Toronto? Weil andersrum, klar, du könntest irgendwie versuchen, ganz mies zu werden, hast dann aber trotzdem das Risiko, dass du in der Lottery deinen Pick verlierst. Also du behältst ihn nur, wenn er in den Top 6 landet. Und das ist dann halt, wie der Name schon sagt, eine Lotterie. Also ich finde das okay, dass man jetzt eher diesen Weg gegangen ist und sich tatsächlich mit RJ Barrett, wer weiß, der ist ja nicht nur Kanadier, der ist in Toronto geboren, laut eigenen Aussagen, in Raptors-Bettwäsche geschlafen und all das. Also als Raptors-Fan aufgewachsen.
So wie Paul George, der Clippers-Fan war sein ganzes Leben. Genau.
Vielleicht gibt's ihm einen Boost, wenn er jetzt mal in einem Drake-Musikvideo sein darf oder so. Also das kann ja tatsächlich passieren. Und das Potenzial ist ja weiterhin da. Der Typ ist 23, der ist jetzt noch nicht, dass wir sagen, okay, RJ Barrett, wir glauben nicht mehr an das ganz große Potenzial, aber ich glaube auch logischerweise, dass da noch viel Luft nach oben ist. Mir gefällt der Quickly-Fit auch wahnsinnig gut an der Seite von Scottie, wie du gerade gesagt hast. Also warum nicht? Und wenn du jetzt noch Siakam irgendwie für ein gutes Paket wegbekommst, wenn du vielleicht noch ein, zwei andere wegtraden kannst und aber trotzdem noch eine junge, muntere, einigermaßen kompetitive Truppe beisammen hast, ich glaube, dann hast du wahrscheinlich für diese Saison alles richtig gemacht. Vielleicht noch ein paar Worte zu Dennis Schröder, den diese Verpflichtung von Quickly, klar, mit Malachi Flynn ist jetzt ein anderer Backup-Guard gegangen, aber Quickly hat jetzt auch gestartet in seinem Debüt. Schröder kam in dem Spiel davor schon von der Bank. Da war dann Gary Trent in der Starting Lineup. Was glaubst du, es wird sich groß auswirken auf das, was wir bislang von Dennis sehen in der Saison? Dass er jetzt mit Quickly wahrscheinlich einen Guard definitiv in der Hackordnung vor seiner Nase hat?
Nee, ich denke eher, dass das Dennis helfen wird, weil er halt in der NBA keiner ist, der davon profitiert, in der Guard-Hackordnung besonders weit oben zu sein, in meinen Augen. Also ich denke, er profitiert eher davon, dann eher gegen die Second Units zu spielen, mehr Kontrolle zu übernehmen, weniger mit dem Ball in der Hand entstehen lassen zu müssen im Halbfeld, sondern sich dann eher auf andere Sachen konzentriert. Also ich denke, dass natürlich seine Volumen-Stats drunter leiden werden, aber dass ihm das generell nicht zwangsweise schaden muss. Auch wenn er natürlich bisher eine gute Saison spielt, da hat sich jetzt eine Variable geändert, also kann es natürlich auch durchaus sein, dass er darunter leidet, aber ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass das, zumal Quickly halt jetzt auch nicht so ein großer spielerischer Gamechanger ist, dass sich da jetzt die ganze Rolle von Dennis deswegen irgendwie verändert oder so, oder dass jetzt immer nur noch halb so viele Minuten bekommt, also zumal die beiden ja auch miteinander spielen können.
Ja, glaube ich auch. Also jetzt in dem Debüt waren es 28 Minuten, die Quickly gespielt hat, allerdings auch ein bisschen mit Foul Trouble. Dennis mit knapp 30 von der Bank. Das wird sich vermutlich irgendwie umdrehen oder dass dann Quickly so die 30 plus und Dennis vielleicht eher so Richtung 27, 28. Aber er wird jetzt nicht plötzlich, seine Rolle wird nicht plötzlich einbrechen. Seine Usage wird vielleicht sogar einen Tick hochgehen, wie du sagst, wenn er mehr von der Bank kommt. Nicht mehr so viel an der Seite von Scottie oder Siakam, sondern dann eher mit diesen Second Units, mit jemandem wie Trent, der um Screens laufen kann und den er bedienen kann. Ich glaube auch, wahrscheinlich ein paar weniger Minuten, Counting Stats ein bisschen runter, aber im Großen und Ganzen denke ich auch, dass ihm das spielerisch vielleicht sogar helfen kann. Da haben wir so ziemlich alles abgeklopft rund um diesen Trade, ja, oder? Wollen wir dann loslegen mit unseren Neujahrsvorsätzen, beziehungsweise mit den Neujahrsvorsätzen, die wir verschiedenen Parteien in der NBA ans Herz legen möchten. Leg du doch mal gerne los. Was ist dein erster Neujahrsvorsatz für wen auch immer?
Also ich habe mich für 3 Teams entschieden. Ich das generell, glaube ich, einfach mehr mag bei diesen Neujahrsvorsätzen. Aber vielleicht direkt rein zu starten, San Antonio Spurs, bitte macht Victor Wembanyama das Leben leichter, als man es bisher getan hat. Ich hatte es in dem Video ein bisschen drastisch formuliert im Titel, von wegen, wie die Spurs Wembanyama sabotieren. Wir hatten auch schon drüber geredet, wenn mich nicht alles täuscht, in der Vergangenheit mal, aber dass Wembanyama immer wieder in Two-Big-Lineups gespielt hat, auch startete, dass ihm mit Jeremy Sohan ein Point Guard an die Seite gestellt wurde, der nicht in der Lage ist, ihn anzuspielen, ihn in Szene zu setzen, ihm in irgendeiner Art und Weise dabei zu helfen, offensiv produktiv zu sein. Dass einfach im offensiven System der Spurs Wemby massive Probleme hatte, Akzente zu setzen, dass er auch defensiv gerade zum Beginn der Saison immer wieder super weit weg vom Korb eingesetzt wurde, was der Defense des Spurs nicht geholfen hat. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sehen immer mehr Trey Jones, Devin Vassell an seiner Seite, was wirklich gut funktioniert, was sehr positive Auswirkungen hat auf Wembanyamas individuelle Stats, auf seine Effizienz-Stats. Das Shooting ist um Welten besser an der Seite von Trey Jones, als wenn irgendjemand anderes da als Point Guard neben ihm steht. Dass er der einzige Center ist auf dem Parkett, sieht man mehr, aber immer noch nicht häufig genug, dass er mehr und mehr wirklich als Rim Protector agiert und nicht als Perimeter Defender, gefällt mir. Aber auch hier, it's work in progress. Also das wird besser, aber es ist immer noch nicht auf dem Level, auf dem man sich das eigentlich wünschen sollte. Wir sind immer noch Lineups, die funktionieren, dann am Ende erst, wenn die Spiele irgendwie entschieden waren oder man schon mit 25 hinten lag, anstatt direkt zu starten mit Aufstellungen, die seine Stärken am besten zum Vorschein bringen. Ja, ich würde es mir wünschen, dass man ihm das Leben einfach leichter gestaltet, dass man ihm dabei hilft, produktiv zu sein, effizient zu sein, dominant zu sein. Das hat man bisher noch nicht geschafft. Und der Hauptfokus der Spurs bei allem, was die Spurs machen sollte, darauf liegen, wie helfen wir diesem Once-in-a-Lifetime-Talent, die optimale Version von sich zu sein und sich optimal zu entwickeln. Und das hat man bisher nicht wirklich geschafft. Und da würde ich in der zweiten Saisonhälfte jetzt nach dem Jahreswechsel einfach mehr sehen. Und das ist doch ein schöner Neujahrsvorsatz.
So ist es. Mein erster Neujahrsvorsatz ist nämlich auch über die Spurs, allerdings ein bisschen breiter gefasst. Deswegen würde ich sagen, das lassen wir noch nicht als Doppelung zählen, komme ich dann gleich dazu. Spielt aber natürlich auch total mit rein, also auch einer meiner Aspekte. Ich bin jetzt gerade live dabei, die Stats, die Lineups mal kurz nachzugucken. Ich habe jetzt den Vergleichswert noch nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass er bestätigen wird, was ich gleich sagen möchte. Die bisherigen Spurs-Lineups in der Saison mit Victor Wembanyama auf dem Feld und Trey Jones nicht auf dem Feld haben ein Net-Rating von minus 17,1 per 100 in 1140 Possessions, ein 102er Offensive-Rating und ein 119er Defensive-Rating, was jetzt nicht ganz so katastrophal ist, was aber auch ziemlich kacke ist. Wenn wir Trey Jones von der Bank befreien und ihn an die Seite von Wemby aufs Feld stellen, ganz wilde Idee, dann sind wir bei einem Net-Rating von plus 1,9 in 600 Possessions. Das ist nicht überragend, aber das ist zumindest leicht überdurchschnittlich. Sind bei einem Offensive-Rating von 113 und bei einem sehr guten Defensive-Rating von 111. Das sind jetzt natürlich Stats mit viel Noise, wie der Statistiker sagen würde. Aber es untermalt genau das, was du gerade gesagt hast. So, Wemby profitiert davon, zum einen der Center zu sein, bin ich auch überzeugt davon, und zum anderen an der Seite von einem Point Guard im eher klassischeren Sinne, einem Pick-and-Roll-Ballhändler, einem Playmaker. Und da ist Trey Jones nun mal einfach der Einzige, den sie gerade haben in diesem Kader, wenn man mal ehrlich ist.
Auf jeden Fall.
ich bin voll bei dir. So, Wemby, was er auf einer individuellen Ebene macht, ist trotzdem, und gerade wenn man die Umstände bedenkt, vielleicht umso beeindruckender. Wir sprechen hier weiterhin von Counting Stats in knapp unter 30 Minuten, 19 Punkte, 10 Rebounds, 3 Assists. Mit 3,1 Blocks pro Spiel führt er die Liga an, zusammen mit Brook Lopez. Vor solchen Spielern wie Walker Kessler, Chet Holmgren, Anthony Davis, die da alle in dieser 2,5-Plus-Range sind und die Top 5 ausmachen. Das ist schon weiterhin einfach unglaublich, unglaublich gut, was der macht. Und pro Spiel sind es 2-3 Highlights, bei denen du dir an den Kopf fasst und dir denkst, boah, wenn der Typ, wenn man noch besser entschlüsselt, wie wir ihm die Steine aus dem Weg legen können. Und also nicht nur die Steine aus dem Weg räumen, sondern wenigstens nicht aktiv Steine in den Weg schmeißen, dann könnte das nochmal viel, viel besser aussehen. Wir haben über das Rookie of the Year Race schon gesprochen, Chet versus Victor. Wie würde es aussehen, wenn die beiden Rollen tauschen? Wie würde Victor in der Rolle aussehen, die Chet jetzt gerade bei den Thunder hat? Es ist einfach frustrierend zuzugucken, wahrscheinlich noch mehr als Spurs-Fans und einfach auch als neutrale Beobachter wie wir, die einfach nur sehen wollen, wie dieses Jahrhunderttalent in die möglichst beste Situation gebracht wird. Hast du noch einen Gedanken dazu irgendwie, weil sonst würde ich überleiten zu meinem, der sich eben auch mit den Spurs beschäftigt?
Mach das sehr gerne.
Und natürlich Anstoß war auch diese ganze Victor-Thematik, weil, wenn wir uns zurückerinnern, vorm Draft, also es war ja dann klar, dass Victor zu den Spurs kommen würde, auch am Draftabend, auch nach dem Draft, wir haben gesagt, hey, Wahnsinn, Victor an die Seite von Popovic, zu den Spurs, die mit ihrer Geschichte mit europäischen und internationalen Spielern, mit der Geschichte mit Tim Duncan und David Robinson. Wahnsinn, das hätte ja keine bessere Situation sein können. Und ich denke mir immer mehr, ne, hätte vielleicht doch eine bessere Situation sein können, weil der Gedankenanstoß kam dazu, das hat Bill Simmons in seinem Podcast letzte Woche oder so ein bisschen dargelegt und ich fand das sehr interessant und habe darauf aufbauend mir jetzt eben auch viel über die Spurs nachgedacht in den letzten Tagen. Vielleicht sollten die San Antonio Spurs oder Spurs-Fans oder wer auch immer sich angesprochen fühlt, als Neujahrsvorsatz so langsam Abstand von der rosaroten Brille gegenüber Greg Popovich und generell dieser Organisation und das ein oder andere vielleicht zumindest mal etwas kritischer zu hinterfragen. Weil ich habe das Gefühl, dass Popovich immer noch über jeden Zweifel erhaben und zum Teil ja auch aus gutem Grund einfach, wie viel Erfolg er bei dieser Franchise hatte und die Spurs, die das Sinnbild von Erfolg waren über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Aber selbst wenn wir jetzt mal diese ganze Sohan als Point Guard und warum spielt Trey Jones nicht und Wemby werden Steine in den Weg gelegt, selbst wenn wir das jetzt mal ausklammern und in die jüngere Vergangenheit zurückblicken, was die Spurs denn so an Roster-Moves und so gemacht haben, das ist schon lange nicht mehr so gut eigentlich. Also ich habe mal ein bisschen in die letzten Jahre zurückgeguckt, was man so gemacht hat an größeren Moves. Wenn wir jetzt, also jetzt die 2023er Offseason zum Beispiel, man hatte wahnsinnig viel Capspace. Ich glaube, wir haben sogar noch drüber geredet, welche Teams sollten zum Beispiel auf einen Spieler wie Austin Reeves gehen, der Restricted Free Agent war. Den Lakers wurde es am Ende des Tages ziemlich leicht gemacht, ihn günstig zu halten. Da wären die Spurs ein Kandidat gewesen. Warum denn nicht auf Reeves gehen? Stattdessen hat man seinen Capspace im Prinzip dazu benutzt, so Spieler wie Reggie Bullock, Chetty Osman, Lamar Stevens sich reinzuholen und dabei einen Haufen Zweitrunden-Picks irgendwie anzusammeln. Ja, okay. Der Jakob Poeltl-Trade davor, der DeMar DeRozan-Sign-and-Trade davor, hat man jeweils noch einen First-Rounder rausbekommen. Ja, okay. Der Derek White-Trade mit den Celtics damals, indem man Romeo Langford, Josh Richardson und einen First-Rounder bekommen hat, sieht rückblickend ziemlich schlecht aus, so wie Derek White jetzt aktuell performt. Der DeJounte Murray-Trade, da muss man sagen, hey, das war ein geiles Paket, da haben sie viel rausbekommen. 3 First-Round-Picks, einen Swap aus Atlanta, komme ich gleich noch dazu. Aber auch da, ich glaube, das sprach dann eher für die Verzweiflung der Hawks, weil irgendwie einen guten jungen Spieler hat man da auch nicht zurückbekommen. Da kam eigentlich nur Gallinari rüber, den man dann direkt entweder gewaved hat oder rausgekauft, das weiß ich gar nicht mehr genau. Es waren also im Prinzip nur, in Anführungszeichen, die Picks. Also ja, guter Trade, aber wie viel konnte man dafür eigentlich? Und dann kommen wir zum Draft. Und klar, Wemby jetzt dieses Jahr Nummer 1, da kriegen die Spurs jetzt keinen Credit von mir das, und von niemand anderem. Aber die Jahre davor, Jeremy Sohan an 9, kurz dahinter wurden so Spieler gepickt wie Jalen Williams, Jalen Duren. Im selben Jahr Malachi Branham an 20. Dahinter waren noch so Jungs wie Christian Brown, Walker Kessler. Josh Primo, klar, der Off-Court-Stuff, das ist, also der Pick war dann halt eine ziemliche Katastrophe an 12. Alperen Şengün war die 18 in dem Jahrgang oder so. Trey Murphy war da noch kurz da hinten dabei. Im Jahr davor Devin Vassell an 11. Einen Pick vor Tyrese Halliburton. Ich will jetzt diese einzelnen Moves gar nicht so krass kritisieren. Der Draft ist immer Glückssache. So, nicht nur die Spurs haben Tyrese Halliburton nicht gepickt, sondern auch noch 10 andere Teams davor. Also, aber es, ich finde, es zeichnet sich so langsam so ein Muster ab, dass die Spurs, und namentlich ist da Greg Popovich zu nennen, der ja weiterhin nicht nur der Head Coach ist, sondern auch der President of Basketball Operations. Also so langsam, also die Spurs haben in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig viele gute Sachen gemacht. Und jetzt kommen wir zurück zu dieser Saison. Alles, was du gerade angesprochen hast, dass man es Wembanyama aktiv schwer macht, dass man mit einem Rekord von 5 zu 27 und einem Netrating von minus 11,8, das ist näher dran an den Pistons auf Platz 30 als an den Wizards auf Platz 27. Eine Win-Percentage von 15,6% aktuell. Zum Vergleich, die Pistons haben letztes Jahr 17 Spiele gewonnen und hatten eine Win-Percentage von knapp über 20. Also die Spurs sind gerade auf dem Weg, wenn es so weitergeht, 14 Spiele zu gewinnen. Das ist alles schon ziemlich kacke, was da gerade so in San Antonio abgeht. Und deswegen, und wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass wir drüber geredet haben, boah, Wemby, San Antonio, Pop, cool, geile Situation für ihn, weiß ich nicht. Also so langsam muss man da mit einem kritischeren Auge drauf gucken, meiner Meinung nach.
Boah, ja, stimmt. Hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es gesagt hast, die Kawhi-Situation noch davor, nicht viel Gutes passiert in San Antonio in den letzten Jahren. Macht einen auch nicht unbedingt wahnsinnig optimistisch, dass da in den nächsten Jahren irgendwas Gutes passiert ist. Die Frage, wie attraktiv es ist dann für andere Spieler an der Seite von Wembanyama zu spielen, aber San Antonio generell ist auch nicht die Free Agency Destination schlechthin. Ja, schwierig. Wir haben alle Wembys Gesichtsausdruck gesehen am Abend der Lottery, als die Rockets nicht den ersten Pick bekommen haben, wie erleichtert er war und wie sehr er sich am Ende gefreut hat über San Antonio. Aber gerade wenn man sich anguckt, was da in Houston passiert, was bei vielen anderen jungen, auch derzeit nicht so guten Teams passiert, wo man aber merkt, okay, es geht irgendwo in die richtige Richtung. Das stimmt schon. Und halt, muss man gucken, wie es dann dieser ist, ob man dann erneut Glück hat in der Lottery, die ja jetzt nicht mehr so krass belohnt, wenn Teams richtig, richtig, richtig mies sind. Die Chancen für die besseren Teams werden ja immer höher, immer besser. Aber dass da auch so schnell wie möglich.
Und der Draft-Jahrgang ist lange nicht so attraktiv, wie das jetzt dieses Jahr der Fall war.
Und er ist jetzt zu einem Team gekommen, wo halt auch noch nicht dieser, wo halt auch noch kein guter junger Kern irgendwie vorhanden war, wo da so eine Nummer 2 schon in Sicht ist, was halt bei vielen, vielen anderen Teams auch anders gewesen wäre. Also ist natürlich viel zu früh jetzt zu sagen, ja, wäre mal lieber irgendwo anders gelandet, aber wir sollten da auf jeden Fall sehr kritisch drüber sprechen. Sicherlich haben die Spurs irgendwo noch diesen Benefit of the Doubt, dass man einfach so viel gewonnen hat in diesem Jahrtausend. Aber so auf die jüngere Vergangenheit bezogen, ist es nicht mehr so die Vorzeigeorganisation, die im Draft perfekt arbeitet, die modernen Basketball spielt, die all die richtigen Roster-Moves macht, so wie das einige andere Organisationen machen. Das sind die Spurs nicht mehr. Und vielleicht wird es dann irgendwann Zeit für einen frischen Wind.
Also wir fordern quasi als Double-Step-Back-Tandem den Rücktritt, den sofortigen Rücktritt von Greg Popovich. aber vielleicht mal für euch Spurs-Fans als Gedankenanstoß und vielleicht als Neujahrsvorsatz mal zu hinterfragen, ob das alles noch so rosig ist. Weil genau das, also du hast gerade gesagt, diesen jungen Kern hatten sie nicht. Auf der einen Seite muss man sagen, ja, sie haben jetzt auch nie super hoch picken dürfen. Also sie hatten jetzt nie die Chance, irgendwie sich so einen Number-3-Pick reinzuholen oder so. Aber man hätte aus diesen, es war ja immer so die 9, 11, 12 Range, da hätte man schon sehr, sehr viel mehr rausholen können in den letzten Jahren als Jeremy Sohan, Joshua Primo und Devin Vassell. Bei aller Liebe für Devin Vassell, ich bin immer noch großer Fan von ihm, aber er ist halt kein Halliburton. Und Primo ist kein Şengün und Sohan ist kein J-Dub. wie gesagt, diese einzelnen Move, das ist immer, da muss man immer ganz vorsichtig sein, das zu sehr zu kritisieren. Aber ich finde, das Muster ist erkennbar aus den letzten Jahren. Und ich hoffe für Wemby und auch für die Spurs, dass das wieder in eine andere Richtung geht.
Auf jeden Fall. Dann mache ich weiter.
Yes, was ist dein nächster Neujahrsvorsatz?
Vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht mache ich da zu viel draus und vielleicht ist es auch gar nicht so hundertprozentig auf diese Saison bezogen, sondern eher so auf das Muster der letzten Jahre. Aber meine Neujahres, mein Resolution für die Boston Celtics ist, legt euch einen anständigen Plan für knappe vierte Viertel zu, für die Crunch-Time, wenn ihr Meister werden möchtet. Die Celtics haben das 13. beste Fourth-Quarter-Net-Rating in diesem Jahr. Läuft lange nicht so rund wie in den anderen drei Vierteln. Man hat eine Angewohnheit, knappe Spiele zu verlieren. In diesem Jahr, man hat noch nicht viel verloren, aber es wird immer wieder deutlich, dass wenn es dann wirklich mal knapp ist, wenn es wirklich spannend ist, wenn ein Gegner auch mal dich ärgern kann, dass es halt Probleme gibt und dass es immer die gleichen Probleme sind. Da werden nicht einfach offene Würfe nicht getroffen. Da ist es dann nicht so, dass einfach das, was die drei Viertel davor funktioniert hat, nicht mehr so funktioniert, sondern wir sehen Dinge, die mir Bauchschmerzen bereiten, dass die Celtics wirklich aktiv ihre Spielweise umstellen, wenn sie in der Crunch-Time sich befinden und es wirklich darauf ankommt, dass man sehr, sehr viel mehr Iso-Ball spielt, sehr viel weniger Pässe, sehr viel weniger Drives, mehr Hero-Ball von Spielern wie Jason Tatum und Jaylen Brown natürlich vor allem, dass man das Spiel sehr viel langsamer macht, was diesem Kader nicht unbedingt hilft. Das Weirde, auch teilweise diese Two-Big-Man-Lineups auf dem Parkett stehen, die gerade in der Crunch-Time da nicht zu suchen haben, dass Mesula einer der schwächeren Coaches in der NBA ist, wenn es um Timeout-Management geht am Ende von knappen Spielen, dass es um Spielzüge geht, um wirklich die Spieler in die Position zu bringen, dann auch das Ding nach Hause zu holen. Und es ist, wie gesagt, nicht nur was, was mir in diesem Jahr aufgefallen ist, wo man die Celtics eigentlich nicht wirklich kritisieren kann für irgendwas, weil sie bisher das beste Team in der Liga sind und kaum verloren haben und fantastisch dastehen. Aber es ist was, was wir in den letzten Playoffs gesehen haben, was wir in der letzten Regular Season gesehen haben, was wir in dieser Tatum-Brown-Ära durchgehend gesehen haben. Wenn es darauf ankommt, war der Plan, den Ball in die Hände der besten Spieler und dann sollen die mal machen. Und dafür sind die besten Spieler nicht gut genug. Das kann dein Plan sein, wenn du 2018 LeBron oder 2018 Harden oder Prime Curry oder Prime KD oder Prime Kawhi in deinem Kader hast. So einen Spieler haben die Celtics nicht. Die Spieler sind nicht gut genug als ISO-Scorer, als Pull-Up-Jump-Shooter, als Hero-Ball-Spieler, um wirklich in einem Angriff nach dem anderen Hero-Ball zu spielen, wenn es darauf ankommt. Die Celtics im vierten Viertel haben eine andere Identität als in den ersten drei Vierteln, weshalb ich nach wie vor sehr skeptisch bin, was ihre Titelchancen angeht, warum es mehrere Teams gibt, denen ich mehr zutraue, wenn es darauf ankommt. Ich weiß nicht, wie man das die Stats hinterlegen und beweisen und auch zeigen, aber alleine der Eye-Test zeigt mir das und ich denke, das können die bestätigen, die sehr viel Boston sehen in diesem Jahr. Allein das Warriors-Game neulich oder das Pacers-Game im In-Season-Tournament, Halbfinale müsste es ja gewesen sein oder Viertelfinale, ich glaube Viertelfinale. Ich sehe da nicht so wirklich die guten Ideen, wenn es das knappe Ende von das Ende von knappen Spielen naht, dann sind da Probleme in Boston. Und das nicht erst seit gestern. Und das ist doch eine schöne Neujahrsresolution.
Das stimmt. Ich habe gerade nebenher reingeguckt in die Stats. Also klar, das ist jetzt hier das, was von der NBA als Clutch charakterisiert wird. Das ist nicht ganz das Gleiche wie was ist denn die Definition von Clutch? Ist irgendwie maximal 5 Punkte Rückstand oder Vorsprung in den letzten 5 Minuten, irgendwie sowas, ne? Und da haben die Celtics die 7. beste Clutch Offense mit einem O-Rating von 121,7. Also das so rein statistisch sieht das tatsächlich ganz gut aus. Net-Rating auch auf Platz 7 und die Clutch-Time-Defense, die ist auf Platz 8. Also irgendwie so gehobener Durchschnitt, Top-10-Range. Aber vom Eye-Test her wäre ich bei dir. Also ich hätte jetzt auch eher mit, also 69 Klatschminuten sind es bislang anscheinend.
Da ist dann die Frage, wie aussagekräftig.
Ja, das ist super small sample size. Und Tatum und Brown sind dann ja doch ziemlich gute Tough-Shot-Maker, was aber nicht davon ablenken sollte, dass ich dir voll bei dir bin, dass dieses System, also diese, dass es halt je länger das vierte Viertel andauert und je klatscher die Possessions werden, umso mehr rutscht das Gefühl in diese Ich bin dran, du bist dran Offense ab, zwischen vor allem Tatum und Brown. Und das, obwohl man ja, wir haben auch über dieses Five-Man-Lineup mit Holiday, mit Brown, Tatum, Porzingis oder eben White. Die Celtics haben das Personal und haben auch, wenn diese Offense in den Fluss kommt, die Firepower, um da mehr rauszuholen. Und auch wenn die Stats jetzt in dieser kleinen Sample nicht schlecht aussehen, lass mal Tatum und Brown 3 Pull-Up-Jumper weniger machen, dann ist es schon nicht mehr ein 122er O-Rating in diesen 70 Minuten, sondern deutlich schlechter. Also es ist eher ein systematisches Problem, da bin ich voll bei dir. Und das ist ein Problem und auch da, du hast es gesagt, wir haben es in den letzten Jahren immer wieder gesehen, das ist wahrscheinlich dieses eine kleine Puzzleteil, was den Celtics in den letzten Jahren gefehlt hat. Vom Top-Team, Contender, Finals-Anwärter, vielleicht dann so dieses letzte Stückchen hin zum wirklichen Championship-Favoriten oder dann eben Championship-Team. Und auch da vielleicht so ein bisschen Outcome-Bias, wenn sie diese Serie gegen die Warriors damals gewinnen und die Championship in der Tasche haben. Vielleicht denken wir dann auch ein bisschen anders drüber, aber haben sie halt nicht. Und es ist sicherlich eine Area, in der Verbesserung guttun würde. Und deswegen, ja, guter Neujahrsvorsatz, bin ich,
danke dir.
Unterschreibe ich. Danke. Wir bleiben im Osten. Wir gehen zu dem Team, für das mein Herz schlägt. Dieser Tage allerdings etwas zurückhaltender, als das mal in der Vergangenheit der Fall war. Der Neujahrsvorsatz für die Atlanta Hawks sollte meiner Meinung nach sein, DeJounte Murray zu traden. Es tut mir leid. Ich war ein Believer. Ich bin auf dem Schiff geblieben bis zum bitteren Ende. Ich habe mich entschieden, dann jetzt doch das Schiff zu verlassen. Der Zug ist abgefahren. Oder wenn er nicht abgefahren ist, dann ist er zumindest, also du musst schon rennen am Gleis, um noch irgendwie hinzukommen. Ich glaube einfach, es macht keinen Sinn. Es war von Anfang an, gab es Fragezeichen, was den Fit angeht, von Trae Young und von DeJounte Murray als de facto die beiden besten Spieler dieses Teams, das sogenannte Star-Duo. Ich war optimistischer als die meisten anderen, vielleicht auch da ein bisschen die Fanbrille. Ich bin inzwischen raus. Die 1500 Possessions bislang in dieser Saison mit Trae Young und DeJounte Murray gemeinsam auf dem Feld, sind wir bei einem Netrating von minus 1,9. Und das ist halt katastrophal. Mit deinen beiden besten Spielern auf dem Feld hast du ein deutlich negatives Netrating als ein Team, das sich Hoffnungen gemacht hat, vor der Saison im Osten irgendwie ein Wörtchen mitsprechen zu können. Sie stehen bei einer Bilanz von 13 und 19, weit weg von dem, was sie sein wollen. Ich habe neulich in einem Mailbag drüber gesprochen, dass es eigentlich halt nicht sein kann, dass Jalen Johnson ausfällt und dann dein Team in sich zusammenbricht. Der Quinn-Snyder-Effekt ist ausgeblieben. Also ja, man hat eine super Offense, aber
Eine richtig gute Offense,
aber die Defense ist halt scheiße und die Offense mit Murray und Trey zusammen auf dem Feld ist halt nur überdurchschnittlich. Irgendwie 68. Percentile oder so bei Clean the Glass. Es passt einfach nicht. Und das ist nicht die Schuld von Murray und das ist auch nicht die Schuld von Trey und das ist auch nicht die Schuld von den beiden. Aber ich glaube, das Experiment, wir bauen einen Contender rund um DeJounte Murray und Trae Young, müssen wir inzwischen als gescheitert abstempeln. Ich weiß nicht, was der Trade sein könnte. Du hast vorher Siakam in den Raum geworfen. Ich wüsste nicht, warum die Raptors DeJounte wollen, aber das wäre etwas, das mir aus Hawks Sicht gut gefallen würde. Neulich vor unserer Trade-Folge hat mir ein Hörer eine Trade-Idee geschickt mit Jalen Green, also dass DeJounte zu den Rockets geht und man unter anderem Jalen Green zurückbekommt. Würde aus Rockets Sicht Sinn machen, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das denen so wahnsinnig weiterhilft, Jalen Green dann zu haben. Es ist eine ganz, ganz schwierige Situation in Atlanta. Aber die große Hoffnung war, dass Quinn Snyder aus diesem Spielermaterial etwas Großes formt. Das ist ihm offensiv gar nicht so schlecht gelungen. Defensiv ist ihm das überhaupt nicht gelungen. Und es ist ihm auch nicht gelungen, dass man Spiele gewinnt. Und ich glaube, es ist an der Zeit, noch in dieser Saison die Reißleine zu ziehen, wenn wir konkret über dieses Atlanta-Konstrukt sprechen. Ich hatte vor der Saison für Scout Next Magazine die Preview geschrieben mit der Überschrift Schrödingers Falke, weil ich dann quasi die These aufgestellt habe, so, wir wissen es nicht, ob es funktioniert oder nicht. Das werden wir erst im Laufe der Saison, also in Anlehnung an Schrödingers Katze, dieses Gedankenexperiment, dass wenn man eine Katze in eine Box sperrt und ein Gift reinmacht, solange man die Box nicht öffnet, weiß man nicht, ob die Katze tot ist oder nicht. Und dann ist, ja, so. Kennen Big Bang Theory Fans vielleicht.
Wollte ich gerade sagen. Denen muss man das nicht erklären.
Oh mein Gott. Und ich glaube, also wir haben die Box noch nicht geöffnet, aber wir haben zumindest mal reingespickelt. Und die Katze, oder in dem Fall der Falke, ist zumindest mal verdächtig regungslos. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich glaube, das Ding ist durch. Und ich glaube, wir müssen uns von DeJounte verabschieden.
Die Hawks haben den großen Luxus, einen der besten Jungspieler der NBA in den eigenen Reihen zu haben. Ein Spieler, der die erste Option einer sehr guten Offensive sein kann. Und wenn man so jemanden hat, dann sollte man alles daran setzen, ein Team um so jemanden herumzubauen, was optimal funktioniert, was von ihm optimal profitieren kann, wovon er optimal profitiert, wo der Fit einfach gut passt. Und das ist hier einfach nicht der Fall. Trae Young spielt eine absurde Saison am offensiven Ende, während er defensiv ist, zumindest versucht, was ein Upgrade ist im Vergleich zur Vergangenheit. Aber Trae Young, mein All-Star-Starter im Osten an der Seite von Tyrese Haliburton über Maxi, spielt eine lächerlich gute Saison und ist in meinen Augen mittlerweile hart unterbewertet sogar. Mhm. Aber da hast du halt einen Spieler an seiner Seite, der ihn hindert, noch besser zu sein, der all das, was Young gut macht, irgendwo so ein bisschen relativiert, weil sie einfach spielerisch nicht zusammenpassen. Und das ist halt blöd. Und man wird nicht Trae Young traden, sondern man sollte dann den Mann traden, der halt bei weitem nicht so gut ist. Ich weiß nicht, was man sich von Anfang an erhofft hatte. Vielleicht wurde Murray auch einfach nur überbewertet. Die Idee war dann so ein bisschen, dass man einen der beiden immer auf dem Parkett haben kann und dann einen klasse Ballhändler und Playmaker und Decision-Maker immer da hat, dass die beiden zusammen funktionieren können, dass Young mehr Off-Ball spielt. Sicherlich Young nicht unschuldig daran, dass das so nicht funktioniert. Wäre Trae Young mehr wie Steph Curry, würde es vielleicht auch besser aussehen, aber es klappt nicht aus offensichtlichen Gründen. Murray, kein guter Shooter, kein guter Advantage-Extender-Capitalizer, hat dann nie so richtig seinen Platz gefunden und auch hier, die beiden können nicht zusammen viel machen. Es ist auch da dann, du bist dran, ich bin dran. Da würde ich mir schon sehr wünschen, dass man jemanden vom Profil vielleicht eines Siakams reinholt, mit dem Trae Young Two-Man-Game laufen kann, Pick-and-Roll laufen kann, der halt auch defensiv dann nochmal ein Upgrade darstellt gegenüber Murray, was hier zum Beispiel ein Jalen Green überhaupt nicht wäre. Aber du hast recht, es muss sich auf jeden Fall was ändern in Atlanta. Und wenn wir gerade beim Thema sind, dass sich was ändern muss,
lass mich noch ganz kurz, aber schöne Überleitung, Hut ab.
Danke.
Interesse, weil du gerade gesagt hast, dass die beiden ja auch, also dass die Idee war, dass die beiden viel ohne einander spielen. Das will ich jetzt gerade noch spaßeshalber nachgucken, wie denn die Lineups mit nur einem der beiden funktionieren. Die mit DeJounte ohne Trae, 821 Possessions plus 2,1. Gute Offense, sehr schlechte Defense. Warum auch immer. Und die mit Trae ohne DeJounte plus 3,6. Überragende Offense. Katastrophale Defense. Also auch da keine Überraschung. Aber in beiden Varianten funktioniert es mit nur einem der beiden besser als mit beiden. Und das spricht genau dafür, was du gerade gesagt hast. Die beiden, DeJounte Murray ist ein guter Spieler. Trae Young ist ein überragender Spieler. Sie sind beide in der Lage, gute Lineups anzuführen. Aber sie sind nicht in der Lage, sich gegenseitig besser zu machen und damit gemeinsam eine richtig, richtig gute Lineup anzuführen. Und das möchtest du halt im besten Fall von deinem Star-Duo. Und deswegen, mach den Trade, bitte, leider. Okay, es soll besser werden. Was soll deiner Meinung nach besser werden bei einem anderen Team?
Ja, natürlich müssen wir hier abschließend noch über die Lakers reden.
Klar, logisch.
Es hätte eine gute Saison werden sollen. Es hätte eine Saison werden sollen, die Spaß macht. Eine Saison, die nicht so ist wie die letzte. Wo guter Basketball spielt, wo man sich freut auf Lakers Games und wo man sich nicht so viele Sorgen machen muss und so viel meckern muss und er nach großen Veränderungen ruft und jetzt sind wir da, wo wir eigentlich nicht sein wollten. zum Jahreswechsel, und zwar bei einem Team, was 500 ist und richtig, 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 richtig mies aussah im Dezember, obwohl LeBron James und Anthony Davis bisher von größeren Verletzungen verschont wurden. Also AD und LeBron fit und einsatzfähig gewesen in diesem ersten Drittel der Saison. Sie sind da, sie sind verfügbar, sie spielen. Anthony Davis spielt fantastisch, LeBron spielt fantastisch und dieses Team kann trotzdem nicht gewinnen. Und das ist halt super ärgerlich und es lässt sich nicht auf Pech am Ende der Spiele oder das In-Season-Turnier war so anstrengend, da musste man sich erstmal von erholen oder die Verletzung hat zu hart gefeiert in Vegas, nachdem man gewonnen hat, oder dass irgendwie die Verletzungen es da unmöglich gemacht haben, gut zu sein, weil man hatte ja auch gute Momente. Und es waren jetzt auch nicht die ganz großen Schlüsselspieler, die da jetzt gefehlt haben. Sicherlich Gabe Vincent, das ist mega ärgerlich und es hätte alles anders jetzt laufen können, wenn, ja, das nicht so gekommen wäre, dass der Mann jetzt schon super viel Zeit verpasst hat und auch noch super viel Zeit verpassen wird. Aber das ist zu einem großen Teil selbst verschuldet. Die Backup-Big-Man-Position, die Backup-Center-Position ist ein schlechter Joke. Ich war kein Fan von dem Christian Wood-Signing. Es hat sich herausgestellt, zu Recht, weil Christian Wood kein Backup-Big eines guten Teams sein kann. Jackson Hayes, man hat es probiert, ehemaliger Top-10-Pick, Upside war ein bisschen da, hat auch nicht funktioniert. Einer der schlechtesten NBA-Spieler, der regelmäßige Minuten sieht in diesem Jahr oder in dieser Saison. Absolute Katastrophe. Man hat die wildesten, weirdesten Lineups da auf dem Parkett. Das macht schon Frank Vogel und Luke Walton Konkurrenz, was die sich damals da einfallen lassen haben. Ich bin keiner, der da super schnell fordert, dass irgendwelche Coaches entlassen werden sollen. Ich bin eigentlich lange Zeit wirklich ein großer Darvin Ham-Fan gewesen, hat einen tollen Job gemacht letzte Saison nach der Deadline in den Playoffs. Richtig, richtig gute Arbeit geleistet in der Saison. Aus irgendeinem Grund ist das eine absolute Katastrophe und es ist womöglich die schlechteste Head-Coaching-Regular-Season in der LeBron-Ära bei den Lakers, weil man zumindest mit Vogel noch defensiv elitär war, Jahr für Jahr, was man jetzt unter Darvin Ham auch nicht ist. Es fehlt das klare Konzept. Man hat offensiv große Probleme, sich freie Würfe zu erspielen. Man ist gerade, was den Dezember anging, wieder drei Schritte zurückgemacht, was Spielzüge und eine Set-Offense und eine klare Struktur in der Offensive angeht. Man hat defensiv nicht so wirklich eine Identität entwickeln können bisher, auch wenn das Personal dafür eigentlich da ist. Irgendwas muss passieren. Wenn jetzt morgen die News kommt, dass Darvin Ham entlassen wird, dann mache ich keine Freudensprünge, auf gar keinen Fall. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, durchaus. Auch wenn ich nicht glaube, dass es passiert. Die andere ist natürlich auf dem Trademarkt in irgendeiner Art und Weise aktiv werden. Wir brauchen einen Backup-Bigman, wir brauchen keinen Zach LaVine. Man sollte darüber nachdenken, ob man Rui Hachimura und D'Angelo Russell in irgendeiner Art und Weise kombinieren kann, um da Verstärkung reinzuholen. Ich denke da an jemanden wie Dorian Finney-Smith, an einfach Flügelspieler, die 3D-Wings sind. Und da sollte natürlich vielleicht auch der Blick dann direkt hingehen nach Brooklyn, die haufenweise von solchen Spielern haben. Ein einigermaßen ordentlicher Flügelspieler und ein einigermaßen ordentlicher Backup-Bigman. Und dann habe ich immer noch Hoffnung, was die Erfolgschancen dieses Teams angeht. Aber irgendwas muss passieren, weil es kann nicht sein, dass ich deprimiert bin Anfang Januar, nachdem ich so optimistisch war. Und es gab Gründe, optimistisch zu sein. Die Lakers waren im Western Conference Finals Team in der letzten Saison und sie sind besser geworden in dieser Offseason. Sie hatten eine der besten Offseasons der NBA. LeBron spielt geil, Davis spielt geil. Austin Reeves ist auf dem Weg, einer der Top-Favoriten auf den Sixth Man of the Year Award zu werden. Jetzt sicherlich keine Most Improved Player-Saison, die er da spielt, aber nach seinem schwachen Start sieht das immer und immer besser aus. Deine besten drei Spieler liefern ab und du gewinnst keine Spiele. Das kann nicht sein. Irgendwas muss passieren und das sollte Neujahrsvorsatz sein für dieses Team, dass man in irgendeiner Art und Weise irgendetwas macht, um besser zu werden. Sei es ein Trade, sei es Coachingwechsel, was auch immer. Aber es kann nicht so weitergehen. Da verschwendet man LeBrons letzte gute Jahre und eine überragende Anthony Davis-Saison hier für nichts und wieder nichts.
Absolut. Das, was du ganz zu Anfang gesagt hast, das habe ich nebenher dann nämlich schon angefangen zu recherchieren, weil ich das anbringen wollte. Anthony Davis bislang 2 Spiele verpasst, LeBron 3. LeBron spielt 34 Minuten im Schnitt pro Abend. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als es hieß, er hätte eine Minutes Restriction bei so 28, 29? Mhm. Und wir uns kollektiv in der NBA-Welt angeguckt haben und gesagt haben, Anthony Davis spielt 35,6 Minuten im Schnitt auf einem, wie du gerade richtig gesagt hast, sehr, sehr guten Niveau. Eigentlich hätte jetzt die Zeit sein sollen, in der du dir ein Polster aufbaust für die Tage, die vermutlich kommen werden, an denen AD und oder LeBron dann halt mal raus sind für ein Weilchen. Das hast du nicht geschafft. Du hast deine beiden alternden bzw. verletzungsanfälligen Superstars bis wahrscheinlich nah an ihr Limit getrieben und stehst trotzdem mit 500 da. Das darf halt eigentlich so nicht sein. Und deswegen kann ich natürlich nur mitgehen mit dem, was du gerade gesagt hast, dass etwas passieren sollte, dass sich etwas bessern sollte bei den LA Lakers. Mein letzter Neujahrsvorsatz ist ein positiver. Ich möchte nämlich einem jungen Mann einfach mal nur auf den Weg geben, mach genau weiter so. Und dann beenden wir das Ganze mit einem positiven Neujahrsvorsatz. Und der geht an, natürlich geht er an, Coby White, den neuen Superstar der Chicago Bulls. Die Reinkarnation von Michael Jordan, das nächste große Ding in der NBA. Das wollte ich letzte Woche oder so, wollte ich da schon mal eine Headline mitbringen über ihn. Und er hört halt einfach nicht auf und deswegen mache ich es einfach heute. Coby, bitte mach einfach weiter so. Ganz, ganz starke Sache. Zach LaVine hat sein Stand jetzt letztes Spiel für die Chicago Bulls. Vielleicht, wer weiß, ist es tatsächlich das letzte Spiel für die Chicago Bulls. Am 28. November in einer Blowout-Niederlage gegen Boston absolviert. Die Bulls waren einschließlich dieses Boston-Spiel, hatten sie da dann gerade 5 Spiele in Folge verloren. Sie hatten einen Rekord von 5-14. Sie hatten die Offense auf Platz 26 und die Defense auf Platz 22. Und dann hat sich Coby White gedacht, Leute, ich übernehme jetzt. Seitdem Coby White in 15 Spielen 38,6 Minuten pro Spiel. Er legt knackige 23, 6 und 6 auf bei einer Dreierquote von fast 40%. 59% True Shooting, 119er Offensivrating. Die Bulls seitdem, 10 dieser 15 Spiele haben sie gewonnen. Die Offense auf Platz 15, immer noch nicht überragend, aber deutlicher Fortschritt im Vergleich zu davor. Platz 26 zur Erinnerung. Und die Defense ist auf Platz 7 im Vergleich zu Platz 22. Das liegt natürlich nicht nur an Coby White, aber auch er macht defensiv einen sehr guten Job, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob es hält. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich hier sitzen und sagen, boah, Coby White, den haben wir aber ganz schön unterschätzt die letzten Jahre. Es brauchte nur diesen einen, diesen Ketchup-Flaschen-Moment und jetzt ist er da. Weiß ich nicht, aber für den Moment ist es sehr, sehr geil, was der Junge macht. Ein ehemaliger 7. Pick, wenn ich es richtig im Kopf habe, der aber so langsam eben in ein Alter kommt, an dem man ihn schon mehr oder weniger abschreiben wollte. Manche wollten das zumindest. Er wird im Februar 24, hat bislang in seiner NBA-Karriere noch nicht so wahnsinnig viel zeigen können, dass eben diesen 7. Pick damals im 2019er Draft gerechtfertigt hätte. Aber jetzt ist er voll da, spielt eine geile Saison und spielt, wie gesagt, vor allem in diesen letzten 15 Spielen überragend. Und ich hoffe einfach, dass es so weitergeht und dass wir noch weiterhin Freude haben. Weil er hat einfach alles, was so ein elektrisierender Star-Guard mitbringen sollte. Er ist ziemlich groß für einen Guard, hat lange Arme, 6'5", 88 Kilo laut BK Ref. Er hat fantastische Haare, auch sehr wichtig. Mhm. Und er ist einfach so ein Spielertyp, bei dem du dir gut vorstellen kannst, dass er in den nächsten Jahren einfach eine geile Rolle in der NBA spielen kann. Und das würde ich mir wünschen.
Ja, um ehrlich zu sein, habe ich wenig gesehen von ihm in den letzten Wochen. Ich meine Zeit anders nutze, als mir Chicago Bulls Spiele anzugucken. Bei allem Respekt.
Aber schau dir mal Coby White Highlights an. Ich habe mir logischerweise auch keine Bulls Spiele angeguckt. Ich bin ja nicht doof. Aber so ein paar Coby White Highlights, das macht schon Spaß. Das kann ich dir ans Herz legen.
Na gut, dann werde ich das auf jeden Fall mal machen. Aber ja, toller Spieler, tolle Stats. Blüht auf. Ohne Zach LaVine. Generell die Bulls. Weil sie halt auch so viel weiß ich auf jeden Fall, dass sie anders spielen, seitdem Zach LaVine raus, dass sie mehr als Team spielen, dass der Ball mehr läuft, dass das System jetzt halt das Team ist und nicht das System ein einziger Spieler. Ich hatte mich ein bisschen mit Zach LaVine beschäftigt damals, als es darum ging, ob er eventuell zu den Lakers geht, was natürlich immer noch nicht vom Tisch ist. Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass die Bulls besser sind, seitdem er nicht mehr spielt, dass sie jetzt so viel besser sind, ist vielleicht dann auch nicht nachhaltig und dauerhaft so, aber dass man zumindest besser ist als mit einem Levine, der alles auf sich zugeschnitten bekommt und der den Ball so dominiert und der, ja, Hauptsache so viel wie möglich selber scored. Aber ja, freut mich für Coby White und ich hoffe sehr, dass das nicht einfach nur irgendwie eine Hotstreak ist, die dann irgendwann aufhört. Ich hoffe, dass er dieses Niveau auch einigermaßen halten kann, wenn er dann in den Scouting-Reports der Gegner mehr Priorität bekommt, mehr Aufmerksamkeit und dann wirklich Teams gucken, wie verteidigen wir Coby White an irgendeinem random Dienstagabend, weil das bisher halt noch nicht so ist. Gucken, wie er damit dieser Herausforderung klarkommt, aber es würde natürlich den Bulls sehr helfen und es ist schön, dass sie aktuell auch etwas haben, worüber sie sich freuen können, im Lichtblick bei all dem, was da nicht so gut läuft.
So ist es. Und wenn du möchtest, könnte ich an dieser Stelle nahtlos in die Trivia-Question übergehen.
Unbedingt.
Die dreht sich nämlich auch um Coby White, weil ich bin Fanboy inzwischen. Also ich bin offiziell, wer Lust hat, schreibt mir, ich nehme noch Bewerbungen an für den Coby White Fanclub. Coby White hat schon beginnend vor dieser krassen 15-Game-Streak, die ich gerade genannt habe, zwischen dem 18.11. und dem 16.12. des jetzt vergangenen Jahres eine Streak hingelegt mit 14 Spielen in Folge, in denen er mindestens 3 Dreier getroffen hat. Das ist nicht so häufig. Es gibt in NBA History nur, jetzt muss ich aber kurz nachzählen, weil ich habe die Trivia-Frage ehrlicherweise geklaut. Damals waren es noch 13 solcher Spiele, aber seitdem hat er dann eben nochmal eins drangehängt. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler in NBA History, die eine gleiche Streak mal geschafft haben. Mindestens 14 Spiele am Stück mit jeweils mindestens 3 getroffenen Dreiern. Was glaubst du, welche sind das? Und wenn du noch raten willst, was der Rekord ist, mit, also die längste solche Streak, darfst du es natürlich auch gerne nochmal.
Na, passt schon. Nee, Steph Curry.
Ja, absolut. Steph Curry hat solche Streaks, nämlich einmal, zweimal, dreimal, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Steph Curry hatte 10 verschiedene Streaks mit mindestens 14 Spielen.
Aber nicht den Rekord?
Drei getroffen hat. Doch, den Rekord hat auch Steph. Platz 1 und Platz 2.
Naja, 20?
24.
Boah.
24 und Platz 2 ebenso Steph mit 22. Der Rekord war vom 6. Februar 2019 bis 2. April 2019. Und die 22 Spiele waren von Oktober bis Dezember 2022.
Okay. James Harden.
Jawohl. Platz 3 mit einer 18er Streak. Und insgesamt ist er vertreten 1, 2, 2 Mal nur. Schwach. Diese Streak mit mindestens 14 Spielen gab es insgesamt übrigens 17 Mal. Und 10 davon sind Steph.
Normal. Okay. Damian Lillard.
Tatsächlich nicht. Hatte okay. Ich aber auch mitgerechnet. Ich guck mal kurz. Lillards längste Streak waren 11.
Okay. Kyle Korver.
Auch nicht schlecht. Ist aber auch nicht dabei. Also es sind ausschließlich aktive Spieler.
Okay.
Der höchste hier angesiedelte nicht aktive Spieler, klar, wer kennt ihn nicht? George McCloud.
Auch kein J.J. Redick.
Auch kein J.J. Redick. George McCloud, 96, hatte 12 solche Spiele und ich gucke jetzt gerade, ob Kyle Korver hier irgendwo auftaucht. Gilbert Arenas hatte 11. Damon Stoudemire 10, Reggie Miller 10, Allen Houston. Na Mensch, warte, ich such mal. Ah, hier, Korver. 9. Also Korvers Streak war 9, damals für die Hawks 2015. Und nach wem hattest du gerade noch gefragt? Redick.
J.J.
Redick, 8 für die Clippers, auch 2015.
Okay. Clay?
Clay hat es ganz knapp nicht reingeschafft. Boah. Seine längste Streak waren nämlich 13 Spiele. Und das 2023 tatsächlich. Februar bis März 2023. Okay. 13 Spiele in Folge.
Luca?
Nein.
Sag mal, Paul George?
Lukas längste Streak waren 7. Paul George auch 13, also auch knapp nicht mit drin. Ebenso wie Danilo Gallinari übrigens. Okay. Warte, wer fehlt denn dir jetzt noch? Also Coby White haben wir ja gesagt, Steph hast du, Harden hast du, es fehlen jetzt noch 3 Spieler.
3 aktuelle Spieler.
3 aktive Spieler, einer hat es 2-mal geschafft sogar und die anderen beiden jeweils 1-mal.
KD?
Nee.
Alter. Buddy?
Nein, war aber auch oben mit dabei.
Boah, sag mal.
Ich kann dir mal die Zeiträume geben und das Team, für das der Spieler damals gespielt hat. Der eine, der doppelt vertreten ist, das war vom 12.01.2020 bis zum 12.02.2020. 16 Spiele in Diensten der Miami Heat. Und nochmal 2021, 14 Spiele. Richtig, Duncan Robinson. Einmal 14 und einmal 16.
Der auch ein wildes Jahr spielt. Respekt.
Stimmt. Dann haben wir noch einen mit 14 auf Platz 13 in diesem Ranking, wenn man so will. Der spielt im Trikot eine, ja, das wäre ein bisschen zu einfach, wenn ich jetzt Team sage. Ist im Westen ein Guard, aber kein Lead Guard.
Und wann war das?
Ich muss jetzt warten, bis die Seite wieder lädt. Ich habe gerade auf die zweite Seite geswitcht und das dauert bei StatHead sehr, sehr lange, weil es halt riesige Datensätze sind. Wenn ich schätzen müsste, dann entweder jetzt vergangenes Jahr oder 2022. Ich glaube, davor war der Spieler noch nicht so, ist noch relativ jung.
Nee, keine Ahnung.
Desmond Bane.
Ah! Macht Sinn.
Mit 14 solcher Spiele und es war vom 6., also kürzlich sogar, zeitgleich mit Coby White, mehr oder weniger. 26.11.23 bis 28.12.23.
Mhm.
Und dann haben wir noch den Mann, der hier Platz 4 belegt, durch eine krasse Hotstreak, die er damals Ende 2021, Anfang 2022 für die Toronto Raptors, wo er aber inzwischen nicht mehr spielt.
Boah. Wie lange ist denn Lowry schon nicht mehr in Toronto?
Länger. Lowry schon, glaube ich.
Keine Ahnung,
also
Alter.
Schon besser als Lowry. Spielt inzwischen bei den vorhin angesprochenen Houston Rockets.
Ach, hier, Van Vliet.
Freddy Van Vliet. 17 Spiele zwischen Dezember 21 und Ende Januar 22.
Nice.
Ich gucke, ob mir noch ein paar andere Namen auffallen. Bogdan Bogdanovic mit 12 solchen Spielen in Folge. Eric Gordon ist mit dabei. Kyle Lowry auch nicht weit weg tatsächlich mit 11 für die Raptors damals. 2016 war das. Trae Young mit 10. Quentin Grimes mit 10. Malik Beasley mit 10. Towns. Lowry letztes Jahr mit 9. Mitchell mit 9. Kyrie 9. LaMelo 9. Also, das ist schon nicht so schlecht. Vor allem, wenn man es 24 Mal in Folge macht, wie Stephen Curry. Was wir auch 24 Mal in Folge machen wollen, ist euch geile Folgen raushauen, Woche für Woche.
Oh Mann.
Okay. Das war jetzt nicht meine Sternstunde zum Ende einer Folge, aber es ist okay. Ich bin noch müde von Silvester. Verzeiht es mir. Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Eine Folge, die wir ein wenig im Voraus aufnehmen werden, weil der werte Herr Schubert sich auf den Weg nach Sunny California macht und es dadurch uns nicht möglich sein wird, nächste Woche live oder zeitnah aufzunehmen. Das heißt, wir werden vorproduzieren für euch. Und wir werden uns beschäftigen mit dem Thema Athletik in der NBA. Mal wieder so ein richtig schönes Bigger-Picture-Ding. Und wir, gesellschafts- und systemkritisch, wie wir sind, fragen uns, ja, das, was man in der NBA als Athletik versteht, muss man das vielleicht nicht mal überdenken? So viel als kleiner Teaser für nächste Woche. Bis dahin, wie gesagt, wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen ins neue Jahr. Wir hoffen, ihr habt Bock auf dieses neue Jahr. Wir werden an eurer Seite sein, wenn ihr das wollt. Und wir hören uns in alter Frische nächste Woche. Vielen, vielen Dank und ciao.
Ciao.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.